Manchmal erscheinen Geschichten auf der renommierten Bestsellerliste der New York Times und erfreuen sich in ihrer Form als Romane großer Beliebtheit bei den Lesenden und den Kritikern. Wenn sie dann verfilmt werden, geht das Ganze aber einfach nicht auf und die Streifen haben im Gedächtnis des Publikums eine Halbwertszeit, die ihre eigene Laufzeit noch unterbietet. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik hier bei A42, dem Filmpodcast über A24, Arthouse und mehr von und mit den verdammten Nerds. Genau dieses Schicksal ereilte auch der Film Dark Places unter der Federführung des französischen Regisseurs Gilles Paquet-Brenner und das, obwohl eigentlich alle Zutaten stimmten. Die Romanvorlage von Gillian Flynn hatte es nämlich in die Bestsellerliste der New York Times geschafft. Die Hauptrolle übernahm Charlize Theron und in weiteren Rollen waren profilierte Darstellende wie Christina Hendricks, Nicholas Hoult und Chloe Grace Moritz zu sehen. Doch trotzdem wollte der Funke hier einfach nicht überspringen und der Film wurde mit überwiegend negativen Kritiken abgestraft. Und auch ich habe es einfach nicht gefühlt, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. Dabei bedient sich die Geschichte an der eigentlich allseits beliebten True-Crime-Schublade und sollte es so doch eigentlich spielerisch schaffen, das Publikum für sich zu gewinnen, oder? Denkste. Zum einen liegt hier kein tatsächlicher, sondern ein erdachter True-Crime-Fall vor, was dem Ganzen natürlich schon eine ordentliche Portion Spannung nimmt. Und zum zweiten wird hier der Fehler gemacht, sich nicht auf das Kriminalgenre festzulegen, sondern natürlich versucht man das Publikum mit der Thriller-Keule anzulocken und mit wirren Twists und Turns um sich zu werfen. Diese sind allerdings derartig ungelenk und unnatürlich inszeniert, dass die Keule das Publikum eher ins Koma haut, statt es auf der Sitzkante mitfiebern zu lassen. Es kann eben nicht jeder Film ein Zodiac sein. Aber worum geht es denn eigentlich in diesem fiktiven Kriminalfall? 1985 muss die 8-jährige Libby Day mit ansehen, wie ihre Schwestern und ihre Mutter ermordet werden. Als sie dazu noch in derselben Nacht auf dem Polizeirevier befragt wird, gibt sie auf etliche Nachfragen eines Detectives schließlich zu Protokoll, dass ihr Bruder Ben die Schreckenstat begangen habe. Ben wird lediglich aufgrund dieser einen Aussage, also ohne weitere Indizien oder gar Beweise, von einer Jury für schuldig empfunden und lebenslang ins Gefängnis gesperrt. Das Problem liegt dabei natürlich auf der Hand, Libby hat eigentlich gar nichts gesehen und Ben hat die Morde auch nie begangen. Naja, jedenfalls wird Libby in den Medien als das arme Waisenkind präsentiert und bekommt daraufhin durch Spenden beträchtliche Geldsummen zugespielt, von denen sie sich auch 28 Jahre später noch über Wasser halten kann, als die eigentliche Geschichte beginnt. Denn inzwischen sind die Geldreserven Libbys, jetzt gespielt von Charlize Theron, dann doch erschöpft und sie muss zusehen, wie sie an Geld kommt. Da kommt ihr eine Begegnung mit einem Mann namens Lyle Worth, gespielt von Nicholas Hoult, gerade recht. Der ist nämlich der Kassenwart eines sogenannten True Crime Clubs. Diese Gruppe beschäftigt sich in ihrer Freizeit mit ungelösten Kriminalfällen und Libby Day gilt ihnen als eine wahre Koryphäe. Deshalb bietet Lyle ihr Geld an, um bei einem Treffen des Clubs aufzutauchen und Fragen zu dem Fall zu beantworten, der ihr Leben für immer überschattet hatte. Schnell stellt sich heraus, dass Libby noch immer von der Schuld ihres Bruders überzeugt ist, während die meisten Mitglieder des Clubs an einen anderen Täter glauben. Als einige Anwesende während der Versammlung anfangen, Libby als Lügnerin zu betiteln, haut sie wutentbrannt ab. Doch dieses Treffen scheint bei Libby etwas bewegt zu haben und so kehrt sie noch einmal zurück, um Lyle ihre Mitarbeit bei dem Fall anzubieten, um endlich die Wahrheit ans Licht zu bringen. Oder sie kommt einfach nur wegen der Kohle, wer weiß das schon so genau. Sie verlangt jedenfalls Geld für ihre Mitarbeit. Im Laufe des Films, der auf wirklich sperrige und nervige Art ständig zwischen 1985 und der Gegenwart hin und her wankt, kommt natürlich die Gewissheit auf, dass weder Libby noch die Mitglieder des True Crime Club richtig lagen und sich die Geschehnisse vor dem Mord an der Familie noch einmal völlig anders dargestellt haben. Aber wie wir da hingelenkt werden, ist erstens hanebüchen und zweitens ein gutes Beispiel dafür, wie solche Whodunit-Geschichten eben nicht funktionieren sollten. Denn das Gimmick dieser Filme ist doch gerade, dass wir als Publikum mitraten und miträtseln möchten. Im Idealfall wird der Fall also mit mehreren Figuren aufgebaut, die alle als Täter in Frage kommen. Dann wird für jede Figur ein mögliches Motiv aufgebaut und es werden Hinweise gestreut, die uns in die Irre führen sollen. Und am Ende ist es dann einer von denen gewesen und wir können entweder mit einem "Haha, wusste ich doch" oder einem "Boah, krass, das habe ich echt nicht kommen sehen" aus der Nummer rausgehen. Wenn uns eine Geschichte als den Kreis der Verdächtigen aber die Figuren A, B und C aufzeigt und am Ende kommt plötzlich D, der bis zu diesem Zeitpunkt nie auftauchte und keine Rolle im Film gespielt hatte, um die Ecke und erschießt das Opfer, dann ist das kein krasser Plot-Twist, sondern einfach nur eine hanebüchene Entwicklung, die sich für das Publikum weder organisch noch mitreißend anfühlt. Natürlich kannst du solche Geschichten erzählen, aber dann solltest du einfach beim Crime-Genre bleiben und nicht Thriller-Elemente mit reinmischen, die irgendeine Art von Spannung und Twists und Turns suggerieren soll. Dann passiert nämlich genau das, was auch bei Dark Places passiert. Das Publikum fragt sich am Ende des Films lediglich: "Hä? Was war das denn jetzt für ein Mist?" Und damit hoffe ich, dass dir meine Filmkritik über Dark Places gefallen hat. Schreib mir deine Meinung zum Film doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr über ein Abo und eine gute Bewertung freuen. Das hilft mir wirklich ungemein weiter. Und für Feedback und Wünsche jeglicher Art kannst du mich wie immer über den Instagram-Account der verdammten Nerds sowie über meinen persönlichen Account der Arthouse Otto erreichen. Außerdem würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du auch auf dem YouTube-Kanal der verdammten Nerds vorbeischauen würdest, denn auch in die dort veröffentlichten Videos fließt nämlich eine ganze Menge Arbeit rein. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder hier bei A42 mit mir, dem Niklas.